HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Halten Sie sich fest, heute geht's um Staub.
Unendliche Weiten, ferne Galaxien und riesige Staubwolken.
Staub, das ist ja einfach dieses Zeug, das sich in unseren Atemwegen festsetzt, das überall so unscheinbar herumliegt. Aber wissen wir eigentlich so genau, wo Staub herkommt?
Staub gehört zur Natur dazu, gehört zum Leben dazu.
Der feine, im ganzen Universum vorhandene Sternenstaub ist quasi das Recycling-Material, aus dem neue Sterne entstehen.
Feinstaub ist im Grunde genommen ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Stoffen.
Wenn man diesen Feinstaub einatmet, kommt er natürlich über die Bronchien in die Lungenbläschen.
Ich habe gehört, dass 95% des Staubes in meinem Haus vom Menschen stammen. Also Hautpartikel, Haare, Schuppen.
Oh, das wusste ich noch gar nicht.
Also mit dem Staub hat man eigentlich mit sich selber zu tun.
Staub sind wir, zum Staub kehren wir zurück und solange wir leben, sind wir von Staub umgeben. Er kriecht durch feinste Ritzen und Poren, lagert sich ab in Zimmerecken und Lungenflügeln und bringt uns erst zur Verzweiflung und dann ins Grab. Denn wer Staub aufwirbelt, kann darin umkommen. Ihn zu bekämpfen gleicht einer Sisyphos-Arbeit und dort, wo er uns als Feinstaub begegnet, ist es mit Staubwischen nicht getan. Denn der Feinstaub liegt nicht offen herum, sondern unsichtbar auf der Lauer. Wir tun also gut daran, jede Staubschicht unter die Lupe oder sogar unters Mikroskop zu nehmen und ihr dann den Garaus zu machen. Es fragt sich nur wie, denn Sümpfe kann man trockenlegen. Aber was tun mit einer Gefahr, die aus dem Trocknen kommt? Staub vom Feinsten, die Sendung mit der Wollmaus. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur.
Der Staub ist leicht, der Staub ist weich und wärmet gar nur wenig. Kommt, folgt mir in des Staubes Reich, des Staubs der Stäubchen König. Was immer rau, er schlichtet's glatt zu seiner Stäubchen Weide, und das, was glänzet, färbt er matt mit seinem grauen Kleide. Was immer rau, er schlichtet's glatt zu seiner Stäubchen Weide, und das, was glänzet, färbt er matt mit seinem grauen Kleide. Die Sonne durchscheint des Weltalls Nacht ein Stäublein selbst vom Ganzen. Sie schickt durchs Fenster einen Schacht, darin die Stäublein tanzen. Sie tanzen sacht und ohne Laut, so ist des Staubes Wille. Still hat er seine Welt gebaut, drum hält die Welt ihm stille. Sie tanzen sacht und ohne Laut, so ist des Staubes Wille. Still hat er seine Welt gebaut, drum hält die Welt ihm stille.
So leichtfüßig kommt der Staub im gleichnamigen Lied des Kabarettisten Christoph Stählin daher getanzt. Und so hat er, der Liedermacher, sie zu fassen bekommen, die Quintessenz von Staub, wie Hamlet sagen würde, oder die Quintessenz der Stäubchen. Sie tanzen sacht und ohne Laut, so ist des Staubes Wille. In der Musik, in der Lyrik ist das poetisch, aber in der Realität problematisch, vor allem wenn wir uns den Feinstaub vornehmen. Dessen tanzende Partikel aufzuspüren, dazu reicht das bloße Auge nicht, geschweige denn unsere anderen Sinne. Dazu brauchen wir Messgeräte, die es an Feinheit mit dem Feinstaub aufnehmen können. Unsere Reporterin Rebecca Müller hat sich solche Geräte angeschaut, und zwar in einem Unternehmen in Karlsruhe, dort wo sie entwickelt und hergestellt werden und wo sie keine Gelegenheit haben, Staub anzusetzen.
Ein unscheinbares Firmengebäude in einem Karlsruher Gewerbegebiet an der A5. Auf den ersten Blick weist nichts darauf hin, dass hier Messtechnik entwickelt wird, die maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft von Großstädten weltweit haben kann. Die Räume erinnern eher an ein Hochschulinstitut mit vielen Kabeln, kleinen Monitoren und Drähten. Keine industrielle Massenproduktion am Fließband, sondern handgefertigte Anlagen. Aktuelles Erfolgsprodukt: die Feinstaubmessanlage, die in Stuttgart regelmäßig Alarm auslöst. Sie sieht aus wie ein kleiner Kühlschrank, aus dem Kaminrohre herausragen, um Luft einzusaugen. Im Innern ein Messgerät mit Monitor, kaum größer als ein Kofferradio. Bei der Firmengründung vor 30 Jahren stellte Palas zunächst künstlichen Staub her, für Filterprüfsysteme, um zum Beispiel Pollenfilter in Autos zu testen. Sogenannte Aerosole, woraus auch Feinstaub besteht, waren damals noch gar kein Thema, erzählt Firmengründer Leander Mölter.
Da waren wir Exoten. Genau genommen haben wir damals gar nicht gewusst, was überhaupt ein Aerosol ist. Das haben wir dann erst gelernt.
Zusammen mit seinem Bruder und einem weiteren Partner gründete Mölter 1983 die Firma Palas. Heute würde man von einem Startup sprechen. Über die Jahre entwickelten sie ein spezielles und inzwischen weltweit zertifiziertes Messverfahren, wie es auch am Stuttgarter Neckartor angewandt wird, erklärt der Verantwortliche Stefan Hogekamp.
Die Messtechnik zeichnet sich dadurch aus, dass wir bis zu 20.000 einzelne Partikel pro Sekunde ausmessen können und dadurch sehr schnell zu einer zuverlässigen Aussage über den Feinstaub kommen. Während andere, die zum Beispiel nur den Staub anfiltrieren, Stunden oder Tage brauchen, bis sie zu einem Messwert gelangen.
Durch diese optische Messung in Echtzeit kann der Straßenverkehr künftig viel unmittelbarer und gezielt umgeleitet werden, sobald zu viel Feinstaub in der Luft liegt.
Man kann, wenn man jetzt zum Beispiel den Verkehrsfluss durch eine Hauptverkehrsstraße regeln will, nicht darauf warten, dass man mit 6 Stunden Verzögerung einen Messwert bekommt. Man braucht die Werte dort eventuell im Minutenabstand, um zu wissen, ob man den Verkehr jetzt anders lenken soll.
Für Palas eröffnet sich damit ein Riesenwachstumsmarkt. Schon heute stammen die Kunden der Karlsruher Firma aus 60 Ländern. Doch selbst in Deutschland sei der Markt noch lange nicht erschöpft, sagt Mitgesellschafter Maximilian Weiß.
Momentan haben nur große Städte Messgeräte. Auch die kleineren Städte werden vielleicht sich Messgeräte zulegen. In Deutschland sind wir hier schon sehr weit, wenn man sie meiner Meinung nach mit anderen europäischen Messnetzen vergleicht. Ein Umdenken muss definitiv stattfinden in Asien, weil da ist die Politik hinterher.
Der Mut der Karlsruher Firmengründer, über Jahrzehnte auf die Entwicklung eines Nischenprodukts zu setzen, fängt also gerade an, sich auszuzahlen. Wurden die ersten Feinstaubmesser als Einzelstücke für Forschungsinstitute oder Industrieanlagen gefertigt, geht die Stückzahl der aktuellen Messgeräte immerhin schon in die Hunderte. Für Großkonzerne natürlich viel zu wenig, betont Firmengründer Mölter hörbar stolz.
Für einen Daimler oder VW oder Siemens sind es keine Zahlen, aber für solche kleine Firmen, für uns, und da gibt es nicht viele, da sind wir eben technisch sehr weit vorne.
Dass gerade der baden-württembergische Umweltminister vorbeigeschaut hat, ist für die rund 50 Mitarbeiter eine Bestätigung und lässt sie hoffen, dass die Umwelttechnik noch mehr Gewicht in der Politik findet und das nicht nur aus Profitgründen.
Ein Nischenprodukt, jedenfalls sind Feinstaubmessgeräte nicht mehr, haben wir von unserer Reporterin Rebecca Müller gehört, so wie sich eben auch der Feinstaub und der Staub überhaupt nicht nur in Nischen sammelt. Die Wege von Staub im Umfeld des Menschen, so heißt ein Buch, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Geschrieben hat es der Verfahrensingenieur Christian Rüger. Guten Abend.
Guten Abend.
Um zu erkennen, um nachvollziehen zu können, auf welchen Wegen der Staub in unser Umfeld gelangt, müssen wir erstmal den Staub selbst erkennen und identifizieren. Herr Rüger, was ist eigentlich Staub?
Ja, Staub sind feine Partikel mit einer Größe bis zu 70 Mikrometer. Das geht von Molekülgröße bis zu 70 Mikrometer. Sie sind kaum mit dem bloßen Auge zu sehen, es sei denn, sie haben eine gewisse Ausdehnung wie der Staub von Textilien, die also dann Millimeter lang sind. Die leuchten dann im Licht.
Nun haben wir uns heute Morgen in der Redaktion gefragt, ist eigentlich auch das, was da so im Wüstensand aufsteigt und was uns immer wie Staub vorkommt, falls so aussieht, ist das auch Staub? Welche Sorten gibt es da, die man alle unter diesem Oberbegriff Staub subsumieren kann?
Ja, der Staub der Wüsten ist eine interessante Geschichte. Die Sanddünen sind im Grunde staubfrei, obwohl sie den meisten Staub produzieren. Durch die Bewegung der Sandkörner, die Körner springen so etwa 1 Meter hoch, wird eine Unmenge von anorganischem Material zerkleinert und in die Lüfte getragen, und durch die Thermik der Trockenzonen gelangt der Staub in Kilometerhöhe und verteilt sich über die ganze Erde.
Wüste, das ist ein sehr naheliegender Ort, wo Staub entsteht. Sie haben es uns gerade erläutert. Wo entsteht Staub noch, an welchen Orten? Wo in der Natur und wo in der Zivilisation?
Ja, in der Natur entsteht Staub durch Bewegung, in der Landwirtschaft durch die Erosion von Böden, die bis einige Tonnen pro Jahr ansteigen kann. Der Staub entsteht durch den Verkehr. Staub ist ein Kulturfolger. Und mit zunehmender Energie, die Verbrennung fossiler Energien, bringen unheimlich viel Bewegung in unsere Welt und erzeugen Staub. Der schlimmste Staub entsteht aus Verbrennungen, Waldbrände, Vulkanausbrüche und ähnliche Ereignisse produzieren Unmengen Staub, insofern, dass die gasförmige Materie kondensiert und als feine Rußpartikel verteilt wird.
Ich habe gelesen, Staub, Sie haben es ja auch eben beschrieben, ist klein, so klein, dass die Naturgesetze ganz anders auf Staub wirken als auf größere Dinge. Was wirkt da anders als auf größere Dinge in den Naturgesetzen?
Der Staub, der aus den gasförmigen Bestandteilen erzeugt wird, wie vor allen Dingen aus den ganzen Diesel- und Benzinfahrzeugen, dieser Staub ist so fein im Nanoformat, etwa 200 Nanometer, dieser Staub ist so leicht, dass er nicht zu Boden sinkt. Er schwirrt praktisch ohne Zeitbegrenzung durch die Luft. Und was passiert letzten Endes? Er bildet Kondensationskeime für feuchte Luft und regnet ab.
Und das ist wahrscheinlich genau das Problem, was wir mit dem Staub haben, dass der sozusagen immer seine Gestalt verändert. Mal sind die einzelnen Stäubchen ganz vereinzelt unterwegs, dass man sie kaum wahrnimmt. Und dann lagern sie sich als dicke Staubschichten ab oder ballen sich zu sogenannten Wollmäusen zusammen. Ist der Staub sowas wie ein Chamäleon?
Ja, das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen in den Wohnungen, in dem abgeschlossenen Bereich der Wohnungen sind natürlich viele Faserstäube unterwegs. Und die Bewegung schafft praktisch ständig Druckwellen. Wenn sich eine Person oder ein Hund durch die Wohnung bewegt, ist er von Druckwellen begleitet, die auch auf diese abgelagerten Faserstäube einwirken. Und diese Hin- und Herbewegungen Pflicht, also kleine Wollmäuse, die natürlich bei guten Lebensbedingungen groß werden.
Nun gibt es das Sprichwort, wie eine Staubwolke ist da jemand verschwunden oder etwas, aber Staub verschwindet ja eben nicht so ohne weiteres. Wie wird man Staub am besten wieder los?
Ja, Staub wird man natürlich wieder los, indem man eigentlich den abgesetzten Staub einsammelt. Früher nahm man da Besen, die aber heute verpönt sind, weil sie erst wieder Staub aufwirbeln und unsere Atemluft belasten. Staubsauger ist das Gebot der Stunde. Man geht davon aus, dass Stäube dann entstehen, wenn Reibung einwirkt, also Druck und Querkräfte wirken, und dann die Trennvorgänge einsetzen. Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Bett und bewegen sich, da entsteht Staub, aber der nicht aufwirbelt, weil die Bettdecke geschlossen ist. Beim Trennen des Bettes, beim Lüften, steigen die Staubpartikel auf. Und das sind diese Trennvorgänge, die man also im Auge halten muss, auch beim Auspacken von Koffern. Da entstehen also große Mengen Staub. Das heißt, der Staub entsteht immer dann, wenn Reibung auftritt und Turbulenz der Luft. Und zwar die Turbulenz der Luft entsteht meistens bei Geschwindigkeiten von 1 Meter. Das ist also genau die Geschwindigkeit, mit der wir durch die Wohnung laufen, mit der wir gehen, und die wirbelt, die ist turbulent und hebt den Staub an.
Also sind wir selber schuld sozusagen an der Staubentwicklung.
Wir sind selber schuld. Staub ist allerdings nicht so übermäßig gefährlich. Nur der Overload. Wenn zu viel Overload ist, wenn die Lungen, besonders die Lungen, mit zu viel Staub belastet werden. Und den sollte man natürlich vermeiden. Der meiste Staub in die Wohnungen wird vom Boden eingetragen. Also 90% kommen vom Boden her. Der Rest über die Fenster. Wir haben gesehen, dass der Feinstaub praktisch sich nicht absetzt und immer in der Luft verbleibt. Also bei Inversionswetterlagen, wenn die Luft sich nicht bewegt. Wir müssen aber lüften. Das heißt, wir haben im Zimmer dieselbe Luft wie außerhalb und atmen dann diese ganze belastete Luft ein. Wenn mal frischer Wind weht und der Regen den Staub niederschlägt, dann können wir die Fenster aufmachen und tief durchatmen.
Dr. Christian Rüger, Verfahrensingenieur und Autor des Buches Die Wege von Staub im Umfeld des Menschen. Vielen Dank. Und welche Gefahren vom Staub für unsere Gesundheit ausgehen, das werden wir gleich noch etwas vertiefen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Staub vom Feinsten, die Sendung mit der Wollmaus. Staub soll er fressen und mit Lust, wie meine Muhme die Schlange. Das sagt Goethes Mephisto über Goethes Faust. Aber die Lust am Staube kann unser einer auch verlieren, ohne ihn gleich fressen zu müssen. Der Musiker und Rapper Max Herre zum Beispiel braucht Staub nur zu sehen und schon spürt er, aber hören Sie selbst.
Ich seh Staub ersten Licht. Augen auf, beweg mich nicht. Legt sich auf alles drauf, meine Seele, meine Macht mich stumm, macht mich taub und all das, woran ich glaub, wird zu Staub.
Yeah. Und all das, woran ich glaub, wird zu Staub, singt Max Herre. Und genauso ist es auch den Fahrern von Dieselautos ergangen. Alles, woran sie geglaubt haben in Sachen Abgasreduzierung, ist zu Staub zerfallen, beziehungsweise in jene Schadstoffpartikel, die allen manipulierten Abgaswerten zum Trotz in Wirklichkeit hinten rauskommen aus dem Auspuff. Manche mag das vor Entsetzen stumm gemacht haben, andere aber umso beredter, denn der Abgasskandal hat eine lebhafte Diskussion aufgewirbelt über die Frage, was man tun kann, was man tun sollte und was man tun will gegen die Schadstoffbelastung, die unsere Autos für unsere Städte bedeuten. Alex Krämer aus unserem Berliner Hauptstadtstudio über Maßnahmen gegen den Feinstaub.
Es wäre alles so einfach, auf dem Papier zumindest. Keine Diesel mehr auf die besonders belasteten Straßen und gut wär's, wäre aber ein bisschen simpel gestrickt. Und äußerst unpopulär dazu, die Deutschen lieben ihre Dieselautos, diskutiert werden deshalb schon seit Jahren diverse Varianten. Erstens
die blaue Plakette.
Erhalten würden sie nur besonders saubere Autos, die wenig Stickoxid ausstoßen. Und die Städte könnten dann festlegen, dass in besonders belastete Gebiete nur Fahrzeuge mit eben dieser blauen Plakette hinein dürfen. Die Umweltminister von Bund und Ländern sind dafür, die Verkehrsminister aber dagegen. Und damit hängt die Sache in der Luft. Dasselbe gilt für Lösungsansatz Nummer 2.
Fahrverbote.
Den Städten die Möglichkeit geben, die Zufahrt in ihre Innenstädte zu beschränken, wenn zu hohe Schadstoffwerte drohen, etwa bei kritischen Wetterlagen. Aus 3 Optionen könnten die Kommunen in diesem Fall auswählen. Möglichkeit 1, Zufahrt nur noch für besonders saubere Autos. Möglichkeit 2, Dieselfahrzeuge werden ausgesperrt. Und Möglichkeit 3, tageweise dürfen nur Autos mit geraden oder mit ungeraden Kennzeichen in die Stadt. So macht es zum Beispiel Paris. In Kraft setzen würden diese Maßnahmen jeweils die Städte, in denen die Luft zu dreckig ist. Ob und wie sie eingreifen, das bliebe ihnen überlassen. Wird aber vorerst ohnehin nicht kommen. Die Städte stehen also erst einmal mit leeren Händen da. Sie können nicht wirklich etwas unternehmen gegen hohe Stickoxidwerte. Jedenfalls nichts, was kurzfristig wirkt. Der Bau einer neuen Straßenbahnlinie dauert ja dann doch etwas länger. Die Städte stehen aber gleichzeitig unter Druck. Stickoxide sind ungesund. Sie schädigen die Atemwege, verstärken Allergien und führen langfristig zu Herz-Kreislauf-Krankheiten wie zum Beispiel einem Herzinfarkt. Die Europäische Union hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil hier die europäischen Grenzwerte immer wieder verletzt werden. Und Umweltverbände oder Anwohner belasteter Straßen könnten die Städte wegen Untätigkeit verklagen. Denen drohen dann hohe Bußgelder.
Das berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer. Und von solchen Bußgeldern würden den Stadtoberen und damit auch den Bürgern die Augen tränen, so als wären sie mitten in eine Staubwolke geraten. Wobei Staub eben nicht nur die Augen angreift. Denn einmal tief Luft holen und schon haben wir jede Menge Staubintus, oft ohne es zu merken. Professor Barbara Hoffmann ist Umweltmedizinerin und sie leitet an der Universität Düsseldorf die Arbeitsgruppe Umweltepidemiologie. Epidemien, das sind Krankheiten, die auf dem Volk, Epidemos, also auf einer ganzen Bevölkerung liegen, so wie Staub eben. Und über dessen gesundheitliche Folgen habe ich mit Professor Hoffmann gesprochen. Ich wollte zuerst von ihr wissen, welchen Weg nehmen die Staubpartikel, die wir einatmen, in unserem Körper? Wo werden sie gegebenenfalls aufgehalten und wie weit kommen sie, wenn sie durch alle Maschen hindurchrutschen?
Die kommen erstmal auf jeden Fall, kommen die schon mal in die Atemwege. Und je kleiner die sind, desto tiefer kommen sie in diesen Atemwegen. Das heißt, die größeren Partikelchen, die so 10 Mikrometer groß sind, die bleiben oft schon oben im Nasenrachenraum und oben in der Luftröhre hängen. Aber die kleineren, die sogenannten PM2,5-Teilchen, die haben einen Durchmesser kleiner 2,5 Mikrometer. Die können bis unten in die Verzweigungen der Atemwege kommen. Und die ganz kleinen, die sogenannten Ultrafeinstäube, die kommen bis in die Lungenbläschen, in die Alveolen und können dann sogar über die Membranen ins Blut übertreten.
Je nachdem, wie weit diese Staubpartikel nun gekommen sind in unserem Körper, welchen Schaden können sie da anrichten?
Ja, erstmal richten die schon mal Schaden da an, wo sie jetzt direkt hinkommen. Das heißt, wenn die Partikel irgendwo in den Atemwegen hängen bleiben oder bis auch in die Alveolen, in die Lungenbläschen gelangen, dann rufen sie da vor Ort schon mal lokale Entzündungsreaktionen hervor. Wenn die Partikelchen noch weiterkommen, dann können sie natürlich, also wenn sie in die Blutbahn gelangen, können sie über die Blutbahn natürlich in jedes beliebige Organ gelangen und auch an den Wänden der Blutgefäße und können da Schäden anrichten. Wenn in der Lunge eine kleine Entzündung entsteht, dann bleibt die in aller Regel auch nicht auf die Lunge begrenzt, sondern dann werden Entzündungsproteine, sogenannte Mediatoren nennen wir das, werden dann auch ins Blut abgegeben und können dann im gesamten Körper eine leichte Entzündungsreaktion hervorrufen, die wir gar nicht selber merken. Aber an den Organen kann durch diese chronische Entzündungsreaktion, die da im Körper ist, auf Dauer eben auch Schaden entstehen.
Das heißt, die Staubpartikel richten nicht nur Schaden an in unseren Atemwegen, was ja unmittelbar einleuchtet, sondern offenbar auch beim Herzen, beim Kreislauf. Es gibt ja auch Theorien, dass Demenz eventuell begünstigt werden kann durch das Einatmen von Staubpartikeln. Wie weit ist die Forschung denn auf diesem Gebiet?
Ja, genau. Also es ist eben nicht nur begrenzt auf die Lunge. Das hat man am Anfang gedacht. Deswegen waren die ersten Studien, haben sich sehr stark mit Lungenerkrankungen befasst. Man hat dann später gesehen, in den 2000er Jahren, dass vor allen Dingen die Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben, weil eben die Blutgefäße und das Herz auch mit beeinträchtigt werden. Und relativ neu gibt es jetzt Forschung in den letzten vielleicht 5 Jahren darüber, dass diese Partikelchen beziehungsweise die Entzündungsreaktionen, die dadurch hervorgerufen werden, tatsächlich auch das Gehirn beeinflussen. Und sowohl wir als auch einige andere Forschergruppen weltweit haben also schon gesehen, dass die Leute, die mit mehr chronischer Feinstaubbelastung leben, auch einen schnelleren Abbau ihrer geistigen Fähigkeiten haben. Das heißt Frühformen von Demenz.
Wirken da auch noch andere Faktoren mit, sodass man dem Staub da nicht die Alleinschuld geben darf? Oder ist das schon ein sehr maßgeblicher Anteil, den diese Staubpartikel an solchen Krankheitsbildern haben?
Ja, also natürlich sind bei diesen ganzen Krankheitsbildern, um die es geht, ist der Staub nur einer von vielen Gründen. Also jetzt als Beispiel ein Herzinfarkt. Einer der wichtigsten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt ist zum Beispiel mangelnde Bewegung und ein hoher Cholesterinwert im Blut oder eine Zuckerkrankheit, wenn man die hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Risikofaktor. Aber zu all diesen Risikofaktoren kommt dann halt der Feinstaub noch mit dazu.
Es gibt Statistiken, die sagen, dass Zehntausende Menschen jedes Jahr an Feinstaub sterben. Dabei gibt es ja in Deutschland, wie auch in der übrigen EU, eben diese von der EU festgesetzten Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Wenn die mal nicht eingehalten werden, dann gibt es Vertragsverletzungsverfahren von Seiten der EU gegen Deutschland. Das ist ja auch schon vorgekommen und zum Teil sind diese Verfahren ja auch anhängig. Aber auf der anderen Seite liest man, dass fast überall in Deutschland diese EU-Grenzwerte auch eingehalten werden. Wie kommt es denn, dass dieser Feinstaub trotzdem noch so viel Schaden anrichten kann?
Ja, das liegt daran, dass diese Feinstaubgrenzwerte wurden vor Jahren irgendwann mal willkürlich gesetzt. Und das war natürlich dann ein Abwägungsprozess zwischen Interessen verschiedener Gruppen. Die Industrie hat ja in aller Regel jetzt ein nicht so großes Interesse daran, dass die Feinstaubwerte niedriger sind. Aus medizinischer Sicht muss man ganz klar sagen, sind die Werte viel zu hoch. Wir wissen anhand von Studien, die wir hier in Deutschland und in Europa gemacht haben, in Gegenden, wo wir deutlich unterhalb der Grenzwerte sind, dass wir da genau die gleichen Gesundheitseffekte sehen, also den gleichen Schaden an den Blutgefäßen, am Herzen, am Hirn, wie in den Regionen, die etwas oberhalb der Grenzwerte liegen. Das heißt, wir sehen einen linearen Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung und den Gesundheitsfolgen. Und dieser lineare Zusammenhang, also je mehr Staub, desto schlechter für die Gesundheit, der gilt eben auch unterhalb dieser willkürlich gesetzten Grenzwerte. Die WHO zum Beispiel empfiehlt deutlich niedrigere Werte.
Das würde dann bedeuten, dass die Grenzwerte, die die Europäische Union gesetzt hat, jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Naja, ich würde jetzt nicht sagen jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Damals, als sie festgelegt wurden, hatte man natürlich noch nicht so viele Studien und man wusste noch nicht so viel. Aber es gibt jetzt aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund, die Grenzwerte ausgerechnet an dieser Stelle zu setzen.
Das heißt, um wirklich Fortschritte zu erzielen gegen die gesundheitsgefährdende Wirkung von Staub, müsste man Grenzwerte setzen, die wirklich sich rein an medizinischen Kriterien orientieren und nicht an dem, was gerade politisch durchsetzbar und möglich ist.
Ja, ich meine, das wäre natürlich schön. Im Moment wissen wir de facto gar nicht, wie sieht's denn eigentlich in dem Bereich aus, unterhalb zum Beispiel der Werte, die die WHO empfiehlt. Sieht man da immer noch die gleichen Wirkungen pro Mikrogramm Feinstaub oder schwächt sich das dann langsam ab? Dafür führen wir im Moment gerade eine große europaweite Studie durch, um das eben herauszufinden. Wie sieht es denn unterhalb von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter zum Beispiel aus? Eine wirkliche Schwelle, unter der man geschützt wäre oder die Bevölkerung geschützt wäre, die kennen wir zurzeit noch nicht.
Professor Barbara Hoffmann, Umweltmedizinerin und Leiterin der Arbeitsgruppe Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf. Vielen Dank. Staub vom Feinsten, die Sendung mit der Wollmaus, der Tag in HR2 Kultur.
Ich sehe Staub in jedem Blick. Alles grau. Geht für sich und das Schweigen wird so laut, macht uns stumm, macht uns taub, legt sich auf alles drauf und all das, woran man
unter all dem Schutt begraben liegt der Grund, auf dem wir bauen. Das singt der Musiker Max Herre über den Staub. Und ausgerechnet die unendlichen Weiten des Weltraums geben ihm recht. Denn den Stoff, aus dem wir sind, wir und unsere Welt, den finden wir wieder im Sternenstaub des Weltraums. Natürlich nicht jeder von uns, aber doch die Astronauten, die sich den irdischen Staub von den Füßen schütteln und, beobachtet von unserem Weltraumreporter Dirk Wagner, aufsteigen ins All.
Cinq, quatre.
Im März 2004 wird in Kourou in Französisch-Guayana jede Menge Staub aufgewirbelt. Eine Ariane 5-Rakete donnert von Europas Raumfahrtbahnhof Richtung Weltraum. Es ist der Beginn der Mission Rosetta. Zum ersten Mal soll eine Raumsonde einen Kometen auf dem Weg Richtung Sonne begleiten und beobachten, wie er zum Leben erwacht. Kometen sind im Grunde schmucklose dunkle Brocken von wenigen Kilometern Durchmesser, weit draußen im Sonnensystem. Nur wenn einer dieser Kometenkerne seinen Kurs ändert und auf seiner Bahn doch in die Nähe der Sonne gerät, wird er zur prachtvollen Erscheinung mit dem langen Schweif. Die Oberfläche wird erwärmt, Gas tritt aus und reißt Staubteilchen mit. So bildet sich eine riesige Wolke rund um den Kometenkern und die ist spannend für Wissenschaftler. Denn Kometen haben das Material konserviert, aus dem einmal unser Sonnensystem entstanden ist, vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren. Untersucht man Kometenstaub, hat man diese Urmaterie direkt vor sich. Rosetta hatte dafür einen Staubdetektor an Bord, der auch Bilder aufnehmen konnte. Die Forscherin Turit Mannel von der Universität Graz in Österreich bekam so ganz neue Einblicke.
Alle Staubteilchen, die wir bisher sehen können, sind wieder zusammengesetzt aus kleineren Staubteilchen. Und wir wissen, dass diese Einheiten wiederum zusammengesetzt sind aus Untereinheiten. Das heißt, das große Staubteilchen ist hierarchisch aufgebaut aus kleineren. Und das ist was ganz Besonderes.
Aber nicht nur der Aufbau von Kometen interessiert die Forscher, sondern auch, woraus sie genau bestehen. Das wurde zum einen vom Mutterschiff Rosetta gemessen, zum anderen von der kleinen Landeeinheit Philae. Die ging im November 2014 auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko nieder. Und obwohl sie nicht wie geplant auf der Oberfläche verankert werden konnte, wurde bei der Landung doch genug Staub hochgeschleudert, um ihn zu untersuchen, erklärt Stefan Ulametz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.
Wir haben auch eine Vielzahl an organischen Molekülen da identifiziert. Die Bilder zeigen eine Landschaft oder eine Umgebung, die ein bisschen erinnert wie wie Felsmaterial, wie Gestein, ist es aber nicht. Es ist poröses, eisiges Material mit ganz viel organischen Komponenten. Und das sind auch wirklich Vorläufermoleküle für Aminosäuren, für Zucker am Kometen entdeckt worden.
Rosetta hat sogar eine einfache Aminosäure in der Staub- und Gaswolke des Kometen nachgewiesen. Eine Theorie besagt, dass Kometen vor Urzeiten hier eingeschlagen sind und dabei diese Bausteine des Lebens auf die Erde gebracht haben könnten. Damit das hier aber keine endlose Staubschwärmerei wird, sei noch eine unangenehme Nebenwirkung von Kometenstaub erwähnt. Kommt man ihm mit einer Raumsonde zu nahe, kann das übel ausgehen. Das war auch bei Rosetta passiert. Als die Sonde Tiefflüge über der Kometenoberfläche unternahm, versagte auf einmal die Navigation. Der Komet stieß in der Nähe der Sonne einfach zu viele Staubteilchen aus, sagt Rosetta-Wissenschaftler Matt Taylor. Wir hatten Probleme mit der Ausrichtung der Sonde. Die Sternensensoren für die Navigation wurden sozusagen verwirrt. Der Bordcomputer brachte Rosetta deshalb automatisch wieder auf mehr Abstand zum Kometenkern, sodass wir die Sonde wieder unter Kontrolle bekamen. Es ist nun mal sehr schwierig, ein Raumfahrzeug um einen Kometen herum zu steuern. Als der Komet sich wieder von der Sonne entfernte, ließ auch die Staubaktivität nach und Rosetta konnte sich wieder näher heranwagen. Im September 2016 endete die Mission dann abrupt mit einem Absturz der Sonde auf dem Kometen. Daran war aber nicht der Staub schuld. Es war ein geplantes Manöver, mit dem diese erfolgreiche Kometenmission abgeschlossen wurde. Und die Wissenschaftler konnten nochmal neue Daten abstauben aus der direkten Umgebung des Kometenkerns.
Unser Weltraumfachmann Dirk Wagner über die Mission Rosetta und ihre Jagd nach Kometenstaub. Mit Staub aus dem Weltraum beschäftigt sich auch Dr. Peter Hoppe, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was erzählen Ihnen die Staubpartikel, die Sie erforschen?
Also zunächst einmal die Staubpartikel, die wir uns näher anschauen im Labor, die kommen aus Meteoriten. Und zwar ist das Sternenstaub. Sternenstaub bildet sich in der Endphase eines Sternlebens, also ein Stern, der wird geboren und der stirbt. Und wenn er alt wird, das wird unsere Sonne auch mal blühen in etwa 4,5 Milliarden Jahren, dann verliert dieser Stern sehr viel Masse und in diesem Massenverlust bildet sich Staub. Dieser Staub, das ist eben der Sternenstaub, der bewegt sich durch das interstellare Medium und sammelt sich dann in sogenannten interstellaren Gas- und Staubwolken an. Und aus dem gravitativen Kollaps einer solchen Wolke ist beispielsweise auch unser Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Und ein Teil dieses Staubes, dieses Sternenstaubes, der hat in kleinen planetaren Körpern überleben können. Das sind beispielsweise Kometen oder aber auch Asteroide. Und von den Asteroiden bekommen wir Freihaus Material hier zu uns ins Labor geliefert, nämlich in Form der Meteorite.
Die irgendwie auf der Erde einschlagen und die sie dann einsammeln und untersuchen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Genau, die Meteorite, die schlagen fortlaufend auf der Erde ein. Manchmal hat man Glück und findet einen einfach so irgendwo in der Landschaft. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man an bestimmten Orten suchen geht, zum Beispiel in der Antarktis. Denn wenn Sie einen Stein im Eis finden, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass es sich dabei um einen Meteoriten handelt.
Sie haben gesagt, Sterne sterben. Welche Faktoren führen denn dazu, dass Sterne sterben und dann eben, wie wir das hier auf Erden von uns Menschen auch kennen, zu Staub zerfallen?
Ja, das hat mit sogenannten Kernfusionsreaktionen im Innern der Sterne zu tun. Diese Kernfusionsreaktionen, die verbrennen leichte chemische Elemente zu schweren. Beispielsweise in unserer Sonne wird Wasserstoff zu Helium verbrannt. Dadurch wird einerseits Energie erzeugt, das bringt die Sterne zum Leuchten. Und andererseits werden aber auch fortlaufend immer schwere Elemente erzeugt. Und irgendwann bricht dieser Prozess ab, weil man aus der Fusion von leichteren zu schweren Elementen keine Energie mehr gewinnen kann. Dann kommt dieser Prozess zum Erliegen. Der Stern hat sein Endalter erreicht und stirbt. Das kann in relativ ruhigen Bahnen verlaufen, so wie das bei unserer Sonne mal der Fall sein wird, dass sie am Ende des Lebens sehr viel Material in Form von Winden abgibt, in dem dann dieser Staub kondensiert. Bei schweren Sternen ist das allerdings sehr dramatisch. Das sind die sogenannten Supernova-Explosionen. Das zerreißt dann den ganzen Stern. Und in diesem Auswurfmaterial kann sich dann auch Sternenstaub bilden.
Das heißt also, ein Stern bricht quasi unter der Last seiner Jahre buchstäblich ja nicht zusammen, sondern auseinander, wie Sie gerade geschildert haben. Bei uns Menschen dauert das ja nach dem Sterben eine ganze Weile noch, bis wir dann zu Staub zerfallen sind. Wie schnell geht das denn bei Sternen?
Also der Staub bildet sich relativ schnell, also innerhalb einer Supernova. Das kann man beobachten, ja. Anhand der Lichtspektren, die sich verändern, geht das innerhalb von wenigen Jahren, dass sich der Staub bereits bildet. Dann ist er allerdings erstmal in der Umgebung der Supernova, dann läuft er natürlich über eine ganz lange Zeit durch das interstellare Medium. Also die typische Lebensdauer von Sternenstaub im interstellaren Medium wird berechnet zu etwa 500 Millionen Jahren.
Wenn der Staub dann in dieser Phase im Weltraum unterwegs ist, sage ich jetzt mal etwas laienhaft, wie verhält er sich dann? Im Weltraum gelten ja andere Naturgesetze als auf der Erde. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich Staub da anders benimmt im Weltraum als hier auf der Erde.
Ja, ich würde sagen, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. In erster Linie macht sich der Staub mal dadurch bemerkbar, dass er Licht von Sternen absorbiert. Ja, das kann man auch wieder in den Lichtspektren von Sternen ablesen. Und ansonsten führt er eigentlich ein ziemlich gesittetes Leben, lebt allerdings auch nicht unendlich lang, weil er selbst Gefahren im interstellaren Raum ausgesetzt ist. Zum Beispiel Supernova-Schockwellen können diesen Staub zerstören oder auch Bestrahlung mit hochenergetischen Teilchen. Der geht dann quasi in die Gasphase über.
Wir haben ja eben gehört im Zusammenhang mit der Rosetta-Mission, dass die Navigation da versagt hat, weil der Komet in der Nähe der Sonne zu viele Staubteile ausgestoßen hat. Wenn Sie nun den Weltraumstaub vor Ort erforschen wollten und könnten, wenn das möglich wäre, im Weltraum selber, wenn Ihnen diese Meteoriten nicht frei Haus geliefert würden, wäre das dann gefährlich? Geht irgendeine Gefahr aus von dem Sternenstaub?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es gab beispielsweise eine andere Kometenmission, vor etwa 11 Jahren war das jetzt, die Stardust-Mission zum Kometen Wild 2. Und auf dem Weg dahin hat man also interstellaren Staub eingesammelt. Man hat damals nicht nur Kometenstaub untersucht, sondern auf dem Weg von der Erde zu dem Kometen auch Staub im interplanetaren Raum eingesammelt, von dem ein Teil des Staubes nachweislich auch interstellarer Staub gewesen ist. Aber da ist nichts groß passiert, also da muss man jetzt keine Bedenken haben.
Dr. Peter Hoppe, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, vielen Dank. Auch der Musiker Max Herre schaut nach oben in seinem Lied über den Staub. Allerdings nicht bis zum Weltraum, sondern nur bis zur nächsten Wolke. Denn was aus dieser Wolke kommt, das kann den Staub völlig verwandeln. Und davon träumt unser Sänger.
Träume wie aus dunklen Wolken Regen. Bleibt kein Staub im Sonnenlicht. Sure. Sure. Yeah. Sure. Ich seh Staub und denk an dich.
Feinsten, die Sendung mit der Wollmaus, der Tag in HR2 Kultur. Staub vom Allerfeinsten und ohne jedes Risiko weht uns, wann immer wir wollen, von der Leinwand entgegen oder heutzutage auch vom Bildschirm, wenn wir den Fernsehen anstatt ins Kino zu gehen. Denn so wie der Staub im Lichtstrahl des Filmprojektors tanzt, so lassen ihn gerne auch Regisseure in ihren Filmen aufsteigen. Meine Kollegin Birgit Spielmann nimmt uns mit dorthin, wo es cineastisch am meisten staubt.
Im Bild die Wüste. Weit entfernt hinter den endlosen Sandmassen am Horizont ein kleiner schwarzer Punkt, der näher kommt, sich vergrößert, als Staubwolke kenntlich wird, aus der nach und nach ein Beduine heraustritt, auf einem Kamel sitzend. Ein grandioser Auftritt von Omar Sharif in Lawrence von Arabien. Staub im Kino, das ist oft etwas, das an harten Männern haftet. Er liegt auf Viehzüchtern, Cowboys und Revolverhelden und macht sie erst zu dem, was sie sind. Nicht umsonst ist der sogenannte Staubmantel ursprünglich eine Bekleidung für Reiter und Kutscher gewesen. Bei den Verfolgungsjagden zu Pferd ist viel Staub gleichbedeutend mit hoher Geschwindigkeit. Und im Staub finden auch die unbarmherzigen Duelle und Schießereien im Wilden Westen statt. Sei es in alten Klassikern wie 12 Uhr mittags, Spiel mir das Lied vom Tod oder neueren Filmen wie True Grit oder Django Unchained. Die Toten kehren in den Staub zurück, aus dem sie gekommen sind. Viel Sandstaub wird auch in allen Mumienfilmen aufgewirbelt. Nicht nur beim Ausgraben und Freilegen der erwarteten Schätze, sondern auch beim Öffnen der Grabkammern mit gefährlichen und manchmal tödlichen Folgen für Forscher und Grabräuber. Auch Vampire, die in alten Kellern schlummern, oder herumirrende Gespenster haben manchmal mit ihm zu kämpfen. Eine weitaus harmlosere Rolle spielt der Staub, wenn er anzeigen soll, dass ein Ort verlassen, viel Zeit vergangen ist. Gänzlich unbewegt liegt er einfach nur als Symbol und Dekorationselement herum. Oft ist der Staub nicht da, wenn man ihn braucht. Und so versuchen es Hobbyfilmer gerne auch mal mit Speisestärke, Babypuder oder dem Inhalt des Staubsaugerbeutels. Riskanter sieht es im Universum aus, wie schon 1971 Andromeda tödlicher Staub aus dem Weltall vermittelte. Nicht nur die Staubbedrohung durch andere Planeten ist ein beliebtes Thema, sondern auch die Hoffnung, dort einer möglichen Klimakatastrophe entkommen zu können, wie beispielsweise in Interstellar, bei dem erosionsbedingte Sandstürme viel Staub aufwirbeln und die Ernte gefährden.
Und da ist der Staub dann dort, wo man ihn überhaupt nicht brauchen kann. Kehren wir also nach Birgit Spielmanns Ausflug in die staubige Welt des Kinos wieder auf den staubigen Boden der Tatsachen zurück, wo allerdings auch die Atmosphäre eine wichtige Rolle spielt, die Atmosphäre über uns. Wenden wir uns also der Frage zu, wie sehr eigentlich Staub und Klima aneinander haften. Damit beschäftigt sich Professor Thomas Leisner vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Karlsruhe. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Klapp.
Haben wir Menschen den Klimawandel auch dadurch herbeigeführt, dass wir zu viel Staub aufgewirbelt haben?
Nein, das kann man so nicht sagen. Den Klimawandel, den führen wir dadurch herbei, dass wir Treibhausgase emittieren, also allen voran das Kohlendioxid, aber auch Methan und andere Substanzen. Der Staub, den wir aufwirbeln, der hat allerdings durchaus auch einen Einfluss auf das Klima. Wir nehmen aber an, dass er das Klima eigentlich eher abkühlt, also den Temperaturanstieg eher dämpft.
Das müssen Sie uns erklären, wie das funktioniert.
Ja, der hat da zwei Möglichkeiten. Zum einen wirft der Staub direkt wieder Sonnenlicht ins Weltall zurück, sodass weniger Sonnenlicht bis zum Boden durchkommt und auf die Art und Weise wird es nicht ganz so warm. Die zweite Möglichkeit, die geht dann über die Wolken. Sie müssen sich vorstellen, eine Wolke, das ist nichts anderes als nass gewordener Staub, also übersättigtes Wasser in der Atmosphäre kondensiert, beschlägt, kann man sagen, auf kleinen Staubpartikel und dann haben wir eine Wolke. Und wenn wir jetzt viel Staub haben, dann werden die Wolken so, dass sie länger leben und mehr Licht zurückwerfen, also die Erde auch wieder abkühlen.
Wenn das jetzt aber überall flächendeckend geschieht, auf der ganzen Erde, mal unabhängig davon, wie warm oder wie kalt es in den jeweiligen Regionen ist, dann kann das doch nicht überall den gleichen mildernden und positiven Effekt haben, den Sie geschildert haben, oder?
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Es hängt erstmal davon ab, wie viel Staub natürlicherweise schon da ist. Wenn wir viel Staub haben, dann macht etwas mehr durch den Menschen kaum mehr einen Unterschied. Und dann ist das natürlich auch eine Eigenschaft, die vor allem dort funktioniert, wo wir also viel Sonneneinstrahlung und gleichzeitig Wolken haben. Also beispielsweise natürlich mehr im Sommer als im Winter oder mehr über den Tropen als über den Polargebieten.
Es wird ja immer auch so das Szenario an die Wand gemalt, wenn ein Vulkan ausbricht und dann eben dieser Ascheregen, der ja vielleicht, das müssen Sie mich korrigieren gleich, wenn es falsch ist, der vielleicht mit Staub vergleichbar ist, wenn der sich dann vor die Sonne schiebt, dass dann sozusagen auch eine Art von Klimawandel eintritt, eben in der umgekehrten Richtung, dass es dann zu einer zu starken Abkühlung kommt. Wie realistisch ist so eine Gefahr? Nicht jetzt durch Vulkanausbrüche, sondern durch den Staub, der ersten Entwicklung ja immer mehr zunimmt.
Ja, also bei Vulkanen ist die Sache noch ein bisschen speziell. Große Vulkanausbrüche, gerade in den Tropen, die werfen den Staub bis in die Stratosphäre, wo er viel, viel länger leben kann, als wenn er hier unten bei uns in der Troposphäre sich aufhält. Und dort kann er tatsächlich das Klima sehr stark abkühlen. Wir kennen ja dieses Jahr ohne Sommer und ähnliche Episoden von den sehr, sehr großen Vulkanausbrüchen in der Südsee. Das ist nicht ganz vergleichbar mit dem Staub, den wir so aufwirbeln.
Also das heißt, der Staub, den wir aufwirbeln, der hat diese Wirkung in diesem Ausmaß nicht?
In diesem Ausmaß nicht, weil er eben nicht bis in die Stratosphäre hochkommt.
Wie ist es eigentlich umgekehrt? Hat der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Entstehung und Verbreitung von Staub?
Oh ja, das sind sehr viele vielfältige Zusammenhänge. Wenn wir Klimawandel haben, dann wachsen möglicherweise die Wüsten und dann wird dort natürlich auch wieder mehr Staub aufgewirbelt. Auch Änderungen in der Vegetation können dazu führen, dass sich die Staubbeladung der Atmosphäre dann ändert.
Wenn nun der Staub, wie wir in dieser Sendung erfahren haben, einerseits einige gesundheitliche Gefahren mit sich bringt, aber andererseits ja den Klimawandel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, verlangsamen kann, was ist denn dann das kleinere Übel? Wofür sollten wir uns entscheiden? Für den Staub oder für den Klimawandel?
Also die Gesundheitsgefahren des Staubs, die würde ich auf jeden Fall größer ansehen. Heutzutage ist es gleichsam sowieso schon relativ staubig und da macht fürs Klima ein etwas mehr Staub keine Wirkung mehr. Aber für die Gesundheit macht es eine große Wirkung. Ganz besonders gilt das übrigens für den Ruß. Der Ruß ist die Ausnahme beim Staub. Der Ruß, der erwärmt das Klima sogar. Also den Ruß loszuwerden, das heißt immer zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, sowohl etwas gegen die Klimaerwärmung tun, als auch für die Gesundheit der Menschen.
Wo müsste man, also jetzt mal angenommen, man könnte das, ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen, wo könnte man den Staub denn hinbringen, dass er dort, wo er dann ist, nützlich ist gegen den Klimawandel, uns aber nicht mehr schaden kann?
Ja, wenn man das machen wollte, dann sollte man tatsächlich am ehesten die Vulkane nachahmen, also den Staub in die Stratosphäre bringen. Dort ist er erstmal vom Menschen entfernt und dort bleibt er eben auch viel länger und könnte viel längere Zeit das Licht abschirmen. Man müsste also insgesamt viel weniger ausbringen.
Wäre das denn möglich, den Staub wirklich dahin zu bringen, wo man ihn gern hätte?
Ja, das weiß man nicht so genau. Also die Vulkane schaffen das, also prinzipiell wäre das wahrscheinlich möglich. Was er dort oben aber dann alles macht und was er möglicherweise für Nebenwirkungen hätte, das wissen wir nicht so genau.
Wie schädlich Staub sein kann, das hängt ja auch von den geografischen, landschaftlichen und städtebaulichen Bedingungen ab, die der Staub auf der Erde vorfindet jeweils. Wie kann man denn diese Bedingungen so verändern, dass der Staub möglichst wenig Schaden anrichten kann in unseren Städten und auch auf dem Land?
Ja, wir kennen natürlich alle die Probleme, die beispielsweise Stuttgart mit seiner Kessellage hat. Im Prinzip gilt es da erstmal die Städte gut zu durchlüften, also beispielsweise städtebaulich an Schneisen zu denken, wo der Wind in die Stadt rein und auch wieder raus kann. Das kann da schon viel helfen. Und dann natürlich heißt es immer, die Emission der Vorläufersubstanzen, die dann später den Staub bilden, zu verringern.
Bei welchen Substanzen würde sich das anbieten?
Also hauptsächlich sind das mal schwefelhaltige Substanzen. Da sind wir schon ein ganzes Schritt weiter gekommen. Dadurch, dass unser Sprit jetzt viel weniger Schwefel enthält als noch vor 20 Jahren, haben wir auch viel, viel weniger Feinstaub. Und dann werden noch andere Dinge wie die sogenannten flüchtigen organischen Kohlenwasserstoffe. Also denken Sie eben an Emissionen von Ölen oder von Treibstoff. Das sollten wir auch möglichst gering halten.
Staub hat ja ganz grob gesagt zwei wesentliche Eigenschaften, auf die wir in der Sendung ja auch schon hingewiesen haben. Zum einen kann er eben durch die Luft wirbeln, ziemlich leichtgewichtig. Und dann kann er sich eben aber auch zusammenballen und haften, an Oberflächen haften. Kann man sich diese Eigenschaft zunutze machen, indem man in den Städten zum Beispiel Oberflächen schafft an den Fassaden, die diese Schadstoffe aus der Luft binden, damit sie dann eben in der Luft keinen weiteren Schaden anrichten können?
Das kann man natürlich versuchen. Wir müssen aber sagen, der Staub ist nicht sehr wählerisch. Also er bleibt auf den meisten Oberflächen mehr oder weniger gleich gut kleben. Und die Stadt an sich bietet ja schon sehr viel Oberfläche. Also jetzt zusätzliche Oberflächen aufzustellen. Man könnte darüber nachdenken, diese Oberflächen elektrisch aufzuladen. Damit kann man tatsächlich relativ effiziente Staubfilter bauen. Das macht aber natürlich wieder gewisse praktische Probleme. Sie müssen das dann vor Berührung schützen und Ähnliches.
Und wie ist das mit den sogenannten vertikalen Gärten, dass man eben also Wände, Fassaden bepflanzt, sodass die Pflanzen dann möglicherweise den Schaden, den der Staub aussendet, minimieren können?
Ja, es gibt Pflanzen, die zumindest einigermaßen gut Staub aus der Atmosphäre filtern, allerdings auch nicht so viel besser, dass man damit wirklich einem echten Feinstaubproblem zu Leibe rücken könnte. Also da ist es einfach eine Frage der Menge. Sie werden es wohl nicht schaffen, vergleichbar viel Oberfläche mit diesen Pflanzen zu bepflanzen, wie in der Stadt ohnehin vorhanden ist.
Professor Thomas Leisner vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Karlsruhe. Vielen Dank. Staub vom Feinsten, die Sendung mit der Wollmaus. Das war der Tag. Ich heiße Oliver Glab. Ich mache mich jetzt, jawohl, aus dem Staub zugunsten der Nachrichten und der Hörbar und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Sie hörten eine Wiederholung aus diesem Jahr.